Es muss ein Kollege von mir gewesen sein. Ich war es jedenfalls nicht. Ein Pfarrer sprach im Gottesdienst über die Wunder der Schöpfung und über die Größe Gottes in der Natur, die auch im Kleinen sichtbar ist. Und dann sagte er, jeder einzelne Grashalm ist in seiner Einmaligkeit schon eine Predigt. Wunderbar, wie er das ausgedrückt hat. Am nächsten Tag mähte dann der Pfarrer den Rasen draußen. Und da blieb der Nachbar am Zaun stehen und sagte, so ist recht, Herr Pfarrer, halten Sie die Predigten kurz. Ich sage das im doppelten Sinn, nicht nur als Hinführung zu unserem Predigttext, sondern auch um etwas Abbitte zu tun, denjenigen, die vergangenen Freitag bei dem Vortrag zu Israel waren, der war viel zu lang geraten. Diesmal wird es besser. Im Predigttext geht es um das Wunder der Schöpfung. Es geht aber hier nicht um Grashalme, sondern um uns Menschen. Woher kommt unser Leben und was macht uns lebendig? Den Kernvers zeige ich Ihnen hier auch an der Wand. 1. Mose 2, ab Vers 4. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Was denken Sie über diese Erzählung von der Erschaffung des Menschen? Irgendwie seltsam ist das ja schon. Aus Erde sollen wir geformt sein. Ganz wie beim Backe-Backe-Kuchen-Spiel in einem großen Sandkasten kommt uns das vor. Geradezu archaisch. Wir wissen das heute scheinbar besser. Die Biologielehrer haben es uns erklärt. Der Mensch hat sich über Jahrtausende, ja Millionen hinweg entwickelt, vom primitiven Säugetier bis hin zum Computeringenieur des 21. Jahrhunderts. Und doch, was die Bibel hier erzählt, ist gar nicht ganz aus der Luft gegriffen. Fragen wir nämlich einen Chemiker und nicht einen Biologen, wenn wir ihn fragen, woraus der menschliche Körper besteht, wird er sagen, ein paar Löffel Kochsalz, Eisen im Gewicht von 10 Nägeln, Phosphor für 6000 Streichholzköpfe, genügend Kalk, um einen Hühnerstall zu weißeln, 50 Liter Wasser, dazu noch ein bisschen Stickstoff und Kohlenstoff. Sie merken in dieser alles andere als poetischen Darstellung, das sind alles Elemente und Materialien, wie sie auch der Ackerboden enthält. Die Bibel hat also gar nicht so Unrecht. Der Mensch, das Lebewesen mit dem höchsten entwickelten Gehirn, ist zumindest in chemischer Hinsicht aus Erde vom Acker gemacht. Auf Hebräisch heißt das Wort Mensch Adam und der Ackerboden Adama. Und bei jeder Beerdigung werden wir daran erinnert, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Wir Menschen sind vergänglich, nicht ewig, nicht irdisch, sondern irdisch. Und zwar nicht nur in der Frage, wo wir hingehen, sondern hier jetzt auch, wo wir herkommen. Und spätestens an dieser Stelle erschrecken wir. Selbst mir als Pfarrer geht es jedes Mal so auf dem Friedhof, obwohl ich diese Worte schon so oft gesprochen habe. Wir wehren uns doch innerlich gegen diese allzu harsche und allzu plastische Erinnerung an unsere Vergänglichkeit, an unsere blanke Körperlichkeit auch. Wir tun uns schwer, mit dieser drastischen Form der Begrenztheit klarzukommen. Lieber schauen wir auf das Große, das wir erreicht haben, dass wir Menschen zumindest auf Zeit der Erdanziehungskraft entflohen sind. Bis hin zum Mond haben wir es geschafft. Und auch unsere Medizin zieht uns zumindest auf Zeit weg von der Erdanziehungskraft des offenen Grabes. Und die Wissenschaft löst ein Rätsel nach dem anderen, was uns unsere Erde aufgibt. Und trotzdem bleibt jene nüchterne Aussage aus der Bibel stehen, aus Erde vom Acker gemacht. Gemeint ist, niemand soll größenwahnsinnig werden. Am Ende bleiben auch nur Asche, Staub und Vergänglichkeit. Aber ein zweites muss gesagt werden, der Mensch aus Erde ist mehr als der letzte Dreck. Im Predigtext hören wir, wie dieses Sand- und Lehmmännchen lebendig wird. Gott blies ihm den Atem des Lebens in seine Nase. Und geradezu plastisch sehen wir sie vor Augen, man braucht gar nicht viel Fantasie. Jenen Großvater, jene Großmutter am Lagerfeuer eines hebräischen Nomadenverbundes, der etwas Staub in die Hand nimmt und dann behutsam darauf bläst, während er seinem Enkel diese Erzählung von der Erschaffung des Menschen weitergibt. Gott blies ihm den Atem des Lebens in seine Nase. Wir wissen alle, und das wussten sie auch damals schon, das ist kein naturwissenschaftlicher Text. Diese Geschichte muss erzählt werden, weitergegeben von einer Generation zur nächsten. Und nicht nur an den Lagerfeuern, sondern auch am heimischen Ofen. Die Geschichte des göttlichen Odems, der das Leben enthält und der sich im menschlichen Atem dann abbildet. Denn das wusste man ja schon damals. An der Atmung lässt sich feststellen, ob ein Mensch lebt. Für etwa 15 Mal pro Minute einen halben Liter Luft ein- und ausatmen. Das ist der Rhythmus des Lebens. Aber was sie dabei sagen wollten, war noch viel mehr. Dieser Urrhythmus des Lebens verdankt sich nicht sich selbst. Und selbst die klügsten Mediziner kommen bis heute darüber ins Staunen, denn weder ein Herzschrittmacher noch eine Beatmungsmaschine können uns lebendig machen. Das Leben selbst bleibt ein Wunder. Wir verdanken uns unserem Schöpfer. Er gibt uns den Atem des Lebens. Und wo Gottes Lebensatem fehlt, werden wir wieder Erde und Materie. Und das gilt nicht nur in der Vergangenheit für die Geschichte von Adam, vom ersten Menschen. Was die Bibel hier erzählt, betrifft uns doch alle. Adam ist eben nicht der Name einer einzelnen Person. Ich habe es auch den Konfirmanden schon erklärt. Adam ist nicht austauschbar, dass wir sagen könnten, naja, einer, irgendein hebräischer Name. Adam heißt der Mensch. Und so ist diese Urgeschichte auch weder eine naturwissenschaftliche Darstellung noch eine chronologische Aussage im Sinne einer zeitlichen Abfolge, die irgendwann zum Zeitpunkt X begonnen hat mit dem einen, dem dann alle anderen folgen. Sie haben es ja vorhin auch in der Schriftlesung gemerkt, 1. Mose 2 erzählt zunächst von der Erschaffung des Menschen und dann wächst um ihn herum der Garten. Gerade ganz konträr zu dem Schöpfungsbericht in 1. Mose 1, wo erst alles fertig ist und am Ende der Mensch hineingesetzt wird. Ich denke, beide Geschichten haben keinen chronologischen Auftrag, chronologische Absicht, sondern es geht um eine geistliche Wahrheit, die vermittelt werden soll, und zwar für uns hier und jetzt, nicht nur im Blick auf die zurückliegende Vergangenheit. Adam ist der Mensch, wir sind Adam. Die Urgeschichte ist nicht als Aussage über die Vergangenheit, sondern als Deutung unserer Gegenwart gemeint. Denn jeder und jede ist angewiesen auf Gottes Lebensatem. Es gibt keinen Menschen, bei dem der Schöpfer nicht die Hand im Spiel hatte. Niemand ist nur eine Mischung aus den Erbanlagen seiner Eltern. Niemand von uns ist nur ein biologisches Konstrukt oder womöglich sogar eine chemische Zusammensetzung nur. Sondern wir leben, weil Gott es so haben will. Ich bin sein Geschöpf mit meiner Individualität und Personalität. Und sagen Sie das ruhig von mir aus täglich, wenn Sie in den Spiegel schauen und nicht zufrieden sind mit sich selbst. Ich bin sein Geschöpf mit meinen Fähigkeiten und Stärken, aber durchaus auch mit meinen Unzulänglichkeiten und Grenzen und Schwächen. Jeder Atemzug will uns doch daran erinnern, ohne Gott gibt es kein Leben. Und wenn Sie vielleicht in den nächsten Wochen mal nachts wach liegen und nicht schlafen können, dann lade ich Sie ein, auf Ihre eigenen Atemzüge zu hören und dabei an diese Geschichte zu denken. So konkret, wie unsere Lungen unseren Körper mit Sauerstoff versorgen, so konkret versorgt und hält uns Gottes unsichtbare Realität, von der wir abhängig sind und die uns den Lebensatem gibt. Und das Dritte, der Mensch atemlos. Denken Sie bitte nicht nur daran, dass Gott uns Atem gibt, wenn wir ruhig und tief ein- und ausatmen können. Denken Sie bitte auch daran in Situationen, in denen Ihnen die Luft ausgeht. Wenn das Leben kurzatmig wird, die Hektik oder der Stress des Alltags die Lunge abschnüren. Viele kommen heute kaum mehr zum Durchatmen. Die Taktzahl steigt, man hat den Eindruck, der Druck nimmt ständig zu. Atempausen werden kürzer, man hat kaum mehr Zeit zum Luftholen, man lebt nicht mehr, sondern wird gelebt. Und dann gibt es auch noch eine andere Spielart jener Atemlosigkeit. Nicht nur bei jungen Leuten lässt sich das beobachten, jene gehetzte Jagd nach dem großen Kick. Ein Kollege von mir erzählte, wie er zum ersten Mal beim Bungee-Springen zugeschaut hat. Es hat ihm gereicht, zuzuschauen. 70 Meter hoch stieg da jemand auf einen Kran und dann kopfüber in die Tiefe mit einem Gummiseil an den Füßen, das den freien Fall im letzten Moment abbremste. Und er hat sich jene Springer angesehen, nachdem sie wieder unten waren. Die Augen riesengroß, aufgerissen, die Atmung total hektisch. Kaum einer brachte vor Erregung ein Wort heraus. Und schließlich sagte einer: Wahnsinn, noch nie habe ich mich so lebendig gefühlt. Da musste einer erst die Erfahrung von Todesangst aushalten, um zu spüren, dass er lebt. So weit sind wir gekommen. Und das ist ein sprechendes Bild, denke ich, für unsere Zeit. Immer drastischer müssen die Erlebnisse ausfallen, damit man spürt, dass man noch am Leben ist. Vergleichen Sie einmal nur die Sendungen und Filme vor 30 Jahren mit den heutigen Programmen. Die Schnitte sind so viel schneller geworden. Jede Sekunde Stillstand erzeugt bereits Langeweile. Das Leben gleicht heute einem einzigen gehetzten Videoclip. Und wir werden dabei immer atemloser. Nehmen Sie das bitte mit aus unserer uralten Geschichte, die einst an den Lagerfeuern erzählt wurde und die bis heute nicht an Kraft verloren hat. Gott will uns in die Kurzatmigkeit und Atemlosigkeit eines übervollen Alltags neu den ruhigen Atem des Lebens schenken. Wir dürfen bei ihm aufatmen. Bei Gott zählt nicht, was wir leisten oder uns leisten können. Und wir müssen nicht ständig mit neuen Erlebnissen auftrumpfen, fit und funny, high und happy sein. Bei unserem Schöpfer können alle die tief durchatmen, die der Überaktivität entkommen wollen, die müde geworden sind vom überfüllten Leben, ja auch jene, die buchstäblich lebensmüde sind. Gottes Beatmung gibt Kraft, Gelassenheit und dann auch neuen Mut für den nächsten Schritt, auch wenn der dann vielleicht langsamer ausfällt, als die Umgebung oder man selbst erwartet. Denn dieser Lebensatmung, Atem ist keine rekordverdächtige Höhenluft. Es geht nicht darum, ein-, zweimal durchzuatmen und dann weiter wie bisher, Augen zu und durch, auf zu neuen Höchstleistungen. Wer den Lebensatem spüren will, muss Gott an sich heranlassen, mit ihm verbunden sein. Und dann kann es passieren, dass wir einen neuen Blick, eine neue Sicht der Dinge bekommen. Dann wird, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Aber stattdessen sehen wir dann das Glück, das wir nicht selber schaffen können. Die Liebe, die uns geschenkt wird, auch wenn wir sie vielleicht gar nicht verdient haben. Spüren Sie manchmal noch diesen ruhigen Atem des Lebens? Erfüllt er noch Ihre Lungen? Reichert er Ihren Kreislauf an? Oder suchen Sie ihn womöglich schon längst woanders? Im Fernsehen kam ein Bericht über Straßenkinder aus Kolumbien, die stecken ihre Köpfe in Plastiktüten voll Klebstoff, berauschen sich an den Dämpfen. Und im übertragenen Sinn gibt es genügend solcher Schnüffeldrogen auch bei uns, wenn die Menschen versuchen, einen Ersatzstoff für Gottes Lebensatem zu bekommen, geradezu süchtig geworden sind nach ihren übersteigerten Wünschen, auch dem nie endenden Wahn immer mehr, immer noch mehr erreichen und erleben zu können mit sich selbst, uns und immer mehr auftürmen zu können in ihrem Leben. Solchen Süchtigen, die ständig neu den Rausch suchen, täte eine Entziehungskur gut. Zurück eben zum Atem des Lebens. Und ich möchte das sagen, wie gut, dass es die Klöster gibt. Ein enger Freund von mir erzählte mir vor wenigen Tagen erst, wie er als ein strammer Protestant im Stundengebet eines Benediktinerklosters endlich wieder zur Ruhe gekommen ist und dabei die Schönheit des Schlichten neu entdeckt hat. Die einfache und doch so tiefe Sprache der Psalmen, die gewissermaßen das Echo unzähliger Generationen in sich tragen, die schon von denselben Worten durchflutet und gestärkt wurden. Doch es ist nicht nur der Lebensatem, den der Mensch von Gott bekommt. Wenn wir im Predigtext dann weiterlesen, sehen wir, wie liebevoll Gott sich um seine Geschöpfe kümmert. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen, gut zu essen. Dem Mensch soll es an nichts fehlen, er darf es sich gut gehen lassen. Der Garten Eden, das Paradies auf Erden und Adam und Eva mittendrin. Auch das ist nicht nur eine Geschichte aus der fernen Vergangenheit. Auch hier geht es um eine Neuentdeckung unseres Lebens hier und jetzt. Einerseits leben wir natürlich jenseits von Erden, das ist nicht das Paradies. Und doch braucht es gar nicht so viel Entdeckergeist, um neu ins Staunen zu kommen, wie großzügig Gott uns doch letztlich versorgt, wie er uns ausstattet mit dem, was wir brauchen, wie er uns überschüttet mit dem, was wir vielleicht gar nicht brauchen, was uns aber doch gut tut und unser Leben zum Glänzen bringt. Wagen Sie vielleicht heute Nachmittag einen Spaziergang unter dieser Überschrift. Wie viel von dem, was mir hier jetzt begegnet, hat noch Anteil am Garten Eden? Wie viel Schönheit umgibt uns? Für wie viel habe ich doch letztlich Grund zur Dankbarkeit? Gehen Sie einfach mal am Waldrand entlang und schauen Sie, was sich einem dort alles offenbart. Wie begrenzt sind unsere kleinen Alltagssorgen im Vergleich zu dem, was Gott uns schon Gutes getan hat und noch tun möchte. Damals, als jene Worte erstmals in Erzählungen weitergegeben wurden, hatten die Menschen alles andere als ein romantisches Verhältnis zur Natur. Sie mussten ihr Leben gewissermaßen einer widerspenstigen Natur abringen. Sie mussten gegen Trockenheit und Hitze, gegen Ernteverlust, gegen schwere Krankheiten bestehen. Und doch erinnerten sie sich in diesen Erzählungen gegenseitig daran, dass unser Leben mehr ist. Gott hat noch Möglichkeiten, die wir kaum erahnen können. Der Schöpfer ist da und er hat noch was vor mit uns. Er lässt uns nicht aus dem Blick. Es gibt ihn noch, den Garten Eden. Und noch ein letzter Gedanke. Der Garten Eden, von dem die Bibel spricht, ist kein Schlaraffenland, in dem man auf der faulen Haut liegt, sondern der Mensch bekommt eine Aufgabe. Gott setzt ihn hinein, dass er ihn bebaue und bewahre, wie es dort heißt. Auch davon spricht die Schöpfungserzählung, von dem Auftrag, den wir Menschen von Gott verliehen bekamen. Wir sollen für die Erde sorgen. Und manch einer denkt, die Erde bebauen, das haben wir geschafft, mit vielen Häusern und Straßen, aber bewahren. Und wir wissen alle, wie sehr wir uns bereits gegen dieses allererste Gebot übrigens der Bibel versündigt haben. Der Mensch zerstört die Erde, obwohl er doch ein Teil von ihr ist, obwohl er doch aus ihr geschaffen wurde. Und wir gehen mit der Welt um, als hätten wir noch eine zweite in Reserve. Und ich möchte es so sagen, wo Menschen den Atem Gottes nicht mehr spüren, da wird auch bald die Luft verpestet sein, weil wir die Ehrfurcht vor der Schöpfung verlieren. Und deshalb hören Sie das bitte, stellen Sie sich die Frage, wirkt dieser Atem des Lebens durch mich? Oder bin ich längst Teil geworden einer Todesmaschinerie, die in Kauf nimmt, den Garten Eden womöglich vollends ganz zu vernichten? Die alte Geschichte von der Erschaffung des Menschen erzählt etwas, was bis heute für unser Leben gilt. Gottes Atem ist es, der unser Leben belebt. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch am Montag noch tief Luft holen können. Amen.